Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 82. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Heute spreche ich mit Thomas Oberländer aus Duisburg, den wir schon von der 44. Funpod-Ausgabe kennen, wo er Pat Mooney seine deutsche Stimme geliehen hat. Thomas erzählt uns etwas über Terra Preta, über Pyrolysekocher, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und jeder von euch, der einen Garten hat, sollte jetzt die Ohren spitzen.
Ja, hallo, ich bin der Thomas Oberländer aus Duisburg, mache da seit ein paar Jahren Initiative Rheinhausen im Wandel, die im Kontext Transition-Initiativen mitmacht. Und heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten über das Thema Terra Preta. Da gibt es dann dazu den Begriff Pflanzenkohle, und bei der Herstellung der Pflanzenkohle gibt es den Begriff der Pyrolysekocher.
Gut. Ja, dann fangen wir doch mal damit an, wie du an diesen Themenbereich gekommen bist.
Daran gekommen bin ich über eine Diskussion im Internet bei den Transition-Initiativen mit einem Artikel, wo der Begriff Terra Preta vorgestellt wurde. Terra Preta ist eine sehr fruchtbare Erde im Amazonasgebiet, die inzwischen fast ausgestorbenen Indios dort wohl angelegt haben. Und das ist deshalb so erstaunlich, weil eigentlich in dieser Gegend die ärmsten Böden der Welt ist. Und das lernt man ja eigentlich schon in der Schule, wenn man den Regenwald rodet, ist nach ein paar Jahren nichts mehr da und man kann auch keine Landwirtschaft machen. Und die haben dort Flächen gehabt, da konnte man sehr wohl sehr lange Landwirtschaft machen, und diese Böden sind wohl bis zu 7000 Jahre alt und nicht erodiert. Mhm. Ja, und jetzt gab es an der Stelle die Frage, woran liegt das? Und die Archäologen, die das alles untersucht haben, haben dann festgestellt, zum einen in dieser Erde ist ein sehr hoher Anteil Holzkohle drin. Und in dieser Erde sind sehr viele Tonscherben drin. Eigentlich immer, wenn man das findet, findet man Tonscherben, sodass die inzwischen sehr sicher sind, diese Erden sind alle von Menschen gemacht, immer da, wo menschliche Siedlungen waren. Sodass es wohl auch wahrscheinlich bis vor 500 Jahren so war, dass der Amazonas kein unberührter Regenwald war, sondern eine relativ dicht besiedelte Gegend mit großen Städten. Da gibt es auch von spanischen Eroberer-Forschern oder so im 16. Jahrhundert gibt es dann Forschungsberichte, die hat man anschließend für verrückt erklärt, weil man halt erstmal nichts mehr gefunden hat. Aber wahrscheinlich stimmen die. Mhm. Ja, und nun stellt sich die Frage, warum sind die Erden da so fruchtbar? Was passiert da? Und da haben sich halt Leute mit beschäftigt und haben ein Verfahren entwickelt, mit dem man wohl eine sehr fruchtbare Erde herstellen kann, wenn man Holzkohle hat. Und dadurch kommen die Pyrolysekocher ins Spiel, weil die Pyrolysekocher sind eine Möglichkeit, Holzkohle herzustellen und dabei zu kochen. Mhm. Üblicherweise, wir in Europa, wir verbrennen Holz immer, wenn wir was machen, und kriegen als Endergebnis dann Holzasche raus. Und diese Pyrolysekocher, die schaffen ein Umfeld, ähnlich wie in einem Kohlenmeiler, wo man Holzkohle herstellt, dass am Ende halt nicht Asche überbleibt, sondern Holzkohle überbleibt. Mhm. Und diese Kocher sind erheblich sauberer als die früheren Meiler, die wir hier hatten, mit denen früher Holzkohle hergestellt wurde, und was ja so sprichwörtlich ein ganz schmutziges Geschäft ist. Mhm. Einfach dadurch, dass die Gase, die bei der Holzkohleherstellung anfallen, die sehr schmutzig sind, die sind aber auch brennbar. Mhm. Und wenn die verbrannt sind, kommt da oben eine Mischung aus CO2 und Wasserdampf raus, was eine ziemlich saubere Sache ist. Mhm.
Also du willst in deinem Garten den Boden fruchtbarer machen mit dieser Terra Preta-Methode, wenn ich das richtig verstanden habe, und möchtest dir dafür die Holzkohle selber herstellen.
Richtig. Wenn ich mir die Holzkohle einfach kaufen würde im Baumarkt, ich sag mal 1 Euro für ein Kilo, dann kann man auf Wikipedia nachlesen, wo kommt die Holzkohle eigentlich her. Mhm. Dann kann man feststellen, die meiste Holzkohle, die hier so in Deutschland vergrillt wird, die kommt aus Lateinamerika, Und es wäre ein ziemlich bizarres Verfahren, anderswo Wälder abzuholzen, um hier etwas fruchtbarere Böden zu machen und zu sagen, damit hatte ich jetzt...
Genau.
Ne, also damit macht man die Welt unterm Strich nicht zu einem besseren Platz.
Ja.
Nun gibt's aber hier bei uns ja jede Menge Totholz. Also das Holz, was ich verwende, sind einfach tote Zweige, die von Bäumen runtergeworfen werden. Mhm. Das ist das eine Holz, was ich verwende. Das andere ist im Moment, wir haben im Garten eine große Rostkastanie. Mhm. Die haben wir zurückschneiden lassen und das Holz ist sowieso da.
Mhm.
Mhm. Und solches Holz verwenden wir dann, um Holzkohle draus zu machen.
So, und wie geht's dann weiter? Also du hast jetzt deine Holzkohle, und aber Holzkohle in die Erde eingraben, ist ja noch nicht Terra Preta, da fehlt ja noch irgendwas.
Da würde ich an der Stelle auch schon sagen, das ist offen. Womöglich habe ich, wenn ich das mache, nach 50 Jahren Terra Preta. Mhm. Das weiß niemand.
50 Aber Jahre sind ein bisschen lang.
Die sind ein bisschen lang, richtig. Also was ich dann, wenn ich das machen würde, auf jeden Fall habe, das ist erforscht. Ich habe dann erstmal 2-3 Jahre weniger Erträge und einen schlechten Ertrag. Was damit zu tun hat, die Holzkohle absorbiert Wasser und Nährstoffe. Steht damit für die Pflanzen, wenn sie gesättigt damit ist, im Boden als Speicher zur Verfügung, und sie ist sozusagen immer der Speicher für die schlechteren Zeiten.
Mhm.
Nun, wenn sie aber diese Nährstoffe noch nicht hat und auf den Boden geworfen wird, dann fängt sie an, mit den Pflanzen um die Nährstoffe zu konkurrieren. Dann nimmt sie die auch auf, dann gewinnt die Holzkohle.
Ja.
Die saugt sich mit den Nährstoffen voll, die die Pflanzen gerne hätten, und die Pflanzen stehen dazwischen und kümmern.
Mhm. Okay, also macht man es anders.
Man bringt die Holzkohle in den Kompostierprozess rein.
Ja.
Und sorgt auf die Art dafür, dass die sich mit den Nährstoffen und dem Wasser schon vollsaugt, und bringt dann ein Gemisch Kompost mit Holzkohle auf die Felder.
Mhm.
Dann hat man die Konkurrenzsituation nicht und hat im Schnitt in deutschen Kleingärten, da gibt es inzwischen auch eine Untersuchung drüber, sagen wir so Ertragssteigerungen von so 10%.
Mhm.
Aber die sind auch sehr abhängig von der Pflanzenart.
10% klingt ja jetzt nicht wirklich nach viel.
Ja, richtig. Also es gibt einerseits Dinge, also im Regenwald gibt es Untersuchungen von einer Verachtfachung des Ertrages.
Oh.
Und zwar, da ist Holzkohle zusammen mit Mineraldünger aufgebracht worden.
Mhm.
Das heißt, der war durch den Mineraldünger gesättigt.
Ja.
Man hat das verglichen nur mit Mineraldünger.
Ja.
Das Ganze in einer Situation, wo sonst die Mineraldünger durch Regen massiv ausgewaschen werden.
Ah, ja.
Und einfach dadurch, dass die Holzkohle das dann verhindert.
Ja.
Da haben wir schon einen Parameter an der Stelle, der ganz wichtig ist. Wenn der Boden sehr sandig ist, dann bringt Terra Preta sehr viel.
Ja, okay.
Wenn der Boden sehr lehmig ist, bringt es weniger.
Mhm.
Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, die Holzkohle ist alkalisch. Wenn ein Boden also sehr sauer ist und dadurch die Pflanzen eher behindert sind, ist die Holzkohle eher gut.
Mhm.
Wenn der Boden sowieso schon alkalisch ist und man vielleicht Pflanzen anbauen möchte, die eigentlich einen sauren Boden lieben, dann hat man durch die Holzkohle erstmal vielleicht ein Problem.
Mhm.
Das gibt sich innerhalb von ein paar Jahren, aber wenn man jetzt, also die Untersuchung, ich glaube, fertig ist ja halt vom ersten Jahr, das war dann irgendwie von 2011, dann kriegt man halt bei Tomaten eben auch einen geringeren Ertrag.
Ja, es sei denn, man macht den Boden gezielt sauer. Also wenn man es weiß, kann man ja, weiß ich nicht, womit man das macht, also Säure draufkippen, im Prinzip Essig oder irgendwas, Sauerkrautsaft.
Oder da Terra Preta eine Langzeitdüngung ist, kann man eigentlich auch ganz gezielt, wenn man anfängt und weiß, ich fahre jetzt den Boden Richtung alkalisch, dann kann ich da ja auch gezielt die Pflanzen anbauen im ersten Jahr, von denen ich weiß, die finden das gut.
Genau.
Kohlgewächse und Kürbisse.
Ja.
Und mit den Tomaten macht man vielleicht erst im zweiten oder im dritten Jahr und macht keine frische Terra Preta Düngung auf den Boden, wenn man die Tomaten anbauen will.
Ja, okay. Mhm. Gut. So, also Terra Preta zur Verbesserung deines Gartenbodens. Dann hast du gesagt, um die Holzkohle selber zu machen, verwendest du Pyrolyseöfen. Kannst du die nochmal ein bisschen beschreiben? Also im Detail, ich kann es vielleicht noch mal eben kurz erwähnen, du hast ja auch schon verschiedene Videos gedreht da mit familiärer Unterstützung, wo man sich das im Detail dann angucken kann. Aber so zumindest so das Grundprinzip, kannst du das vielleicht noch mal kurz erläutern?
Also das Grundprinzip ist eine Dose, die oben keinen Deckel hat, oben ist die offen. Im Boden hat die kleine Löcher und irgendwo in der Mitte hat sie rundum große Löcher. Mhm. Bis zu den großen Löchern in der Mitte wird sie mit Holz gefüllt und oben drüber macht man ein Feuerchen, bis das Holz oben zündet. Mhm. Was dann passiert ist, die Flamme saugt von unten vom Boden Luft an und das Holz in der Dose verbrennt, in Anführungsstrichen, kann aber nicht richtig verbrennen, weil dafür nicht genug Luft da ist. Mhm. Das heißt, dadurch hat man nur die Pyrolyse.
Pyrolyse heißt auf Deutsch?
Immer wenn Holz verbrennt, ist das ein zweistufiger Prozess.
Ja.
Das erste ist ein Ausgasen von Kohlenmonoxid, Wasserstoffgas und Methan. Mhm. Und der zweite Schritt ist die immer dann entstehende Holzkohle. Das kennt man von jedem Feuerchen. Mhm. Die schwarzen Reste sind Holzkohle, die weißen sind die Holzasche.
Ja.
Und in dem zweiten Schritt verbrennt dann halt die Holzkohle zur Holzasche. Mhm. Und der Trick ist jetzt, den ersten Schritt stattfinden zu lassen und den zweiten nicht. Mhm. Das heißt, wenn jetzt die Pyrolysegase aufsteigen innerhalb der Dose, ist oben drüber in dem Holz oder in der jetzt schon vorhandenen Kohle Sauerstoffmangel.
Ja.
Weil der Sauerstoff ist ja unten in dieser Glutschicht verbrannt. Mhm. Und diese Gase steigen auf, die würden jetzt schrecklich qualmen. Das tun die aber nicht, weil oben die großen Löcher eine Flamme mit Luft versorgen und da verbrennen die. Mhm. Und oben raus kommt was wirklich aussieht wie eine Gasflamme. Mhm. Das ist vor 100 Jahren hier von den Kokereien auch durchaus in Stadtnetzen eingesetzt worden. Kokereigas, da macht man mit Kohle, wenn man Koks herstellt, durchaus was sehr Ähnliches. Mhm. Und um dieses Gas nicht einfach in die Atmosphäre zu lassen, da haben die früher die Stadtgasnetze in der Anfangszeit, so 19. Jahrhundert, mit betrieben.
Mhm. Diese Pyrolysekocher kann man zum einen irgendwo kaufen, aber du baust die ja auch selbst.
Ja, ich...
Woraus?
Ich baue die aus Dosen selber. Ich habe, als diese Diskussion bei Transition losging, und dieses ist ja wirklich so ein Thema, wo, also ich sag mal, man löst ganz viele Probleme. Man macht den Boden fruchtbarer, man speichert Kohlenstoff im Boden. Mhm. Also es ist so dieses Permakulturprinzip, turning problems into solutions. Mhm. Man macht eine Sache und hat damit ganz viele Probleme gelöst.
Ja.
Ich habe mir damals Bauanleitungen im Internet besorgt und habe angefangen zu bauen und habe das aber nach einer Zeit frustriert gelassen, weil bei diesen Selbstbau, die funktionierten irgendwie, diese Kocher, aber wenn man morgens zum Kaffeekochen 20 Minuten braucht, um so einen Kocher anzufeuern, ist das kein Verfahren, das man jeden Morgen machen kann. Mhm. Und dann hatte ich die Sache erstmal liegen lassen und habe gesagt, theoretisch schön, aber praktisch habe ich es nicht im Griff, geht nicht.
Ja.
Und ich habe jetzt diesen Sommer einen indischen, fertigen Pyrolysekocher bekommen, den jemand jetzt hier sozusagen als Deutschland vertrieb. Der hat sich, glaube ich, irgendwie 100 Stück oder so aus Indien kommen lassen und verkauft die.
Ja.
Und dann waren wir jetzt so ein User-Club und haben das Ding ausprobiert und siehe da, also bei dem Ding geht's, den hat man doch in 2-3 Minuten ohne großen Aufwand angefeuert und kann dann damit kochen.
Ja.
Und das hat mich dann nochmal so inspiriert, mir das Ding genauer anzugucken. Was war da eigentlich damals bei diesen Dosensystemen falsch? Was könnte ich anders machen? Nochmal wieder ein paar Videos zu gucken und dann habe ich mit Dose und Schraubenzieher und Dorn und Hammer wieder angefangen.
Ja. Und jetzt klappt's. Also jetzt hast du eine Lösung gefunden, also die du gerade beschrieben hast, wo also offenbar gegenüber den ersten Versuchen diese Löcher irgendwie anders angeordnet waren.
Richtig. Da sind vor allen Dingen also diese, also die Löcher unten im Boden, die heißen dann bei den Dingern, bei diesen Kochern Primary Air und die oben in der Mitte, das ist die Secondary Air.
Ja.
Ich hatte die Secondary Air Löcher viel zu hoch.
Ja.
Das hat dazu geführt, dass also bei einem bisschen Wind die Flamme sonst wohin geht. Ich habe dieses Anheizen funktioniert nicht gescheit.
Ja.
Und dadurch, dass es jetzt richtig eine Brennkammer in der Dose ist, lassen die sich mit ein bisschen Zeitungspapier und Kerzenresten, so in 2 Minuten lässt sich da eine Flamme erzeugen, die dann anschließend von alleine weitergeht.
Ja.
Und 2 Minuten finde ich dann wieder so fürs Wasserkochen erträglich.
Sag mal was zu den Größenordnungen. Also nehmen wir mal an, du willst einen Liter Wasser zum Kochen bringen. Was hast du da dann für eine Konservendose vorher vorbereitet?
Zunächst mal habe ich inzwischen zwei Dosen. Mhm. Also um diese Innendose, die ich gerade beschrieben habe,
ja,
ist nochmal die ist eingepackt in eine Außendose, die nach unten offen ist.
Ja. Und ein bisschen Abstand zwischen den beiden.
Ein bisschen,
ne?
Abstand, ja, hat. Das hat zwei Effekte. Das eine ist, es ist deutlich ein Windschutz. Mhm. In diese Secondary Air Löcher kann keine Luft reingehen.
Ja.
Vom Wind.
Ja.
Sondern es geht nur der Luftstrom, den die Flamme selber zieht.
Mhm.
Und der zweite Effekt ist, die Dose wird ja sehr heiß,
ja,
während die Glut nach unten wandert. Und diese Abstrahlwärme wird auf die Art direkt wieder genutzt, die Luft, die an der Seite vorbei, nach oben vorbei streift, um in die Brennkammer zu gehen, vorzuheizen.
Mhm.
Dadurch hat man eine vollständigere und heißere Verbrennung und bringt einfach mehr Wärme an den Pott, der oben auf dem Kocher steht.
Ja, nochmal zurück zu der Größe. Wie groß muss ich denn mir diese Dosen vorstellen, damit ich da beispielsweise einen Topf mit einem Liter Wasser heiß kriege?
Ja. Also ein Liter Wasser ist schafft man mit einer 850 Milliliter Dose innen,
mhm, und
einer 1550 Milliliter Dose außen.
Okay.
Dann dauert das so 8-9 Minuten. Auch an der Stelle noch je nach Windlage, aber
ja,
das wird damit zu tun haben, also an den Topfhalter muss ich noch ein bisschen optimieren.
Ja.
Aber wenn ich dieses Zwei-Dosen-System habe, also gestern Abend war eigentlich schon in Schwerte richtig ordentlich Wind und funktioniert hat es trotzdem. Also so in 10 Minuten kocht der Liter Wasser.
Okay. Ist dann auch schon diese Holzmenge verbrannt innen drin oder brennt die noch länger?
Ja, bei dem, also der brennt, diese 850 Milliliter halb voll, brennt so 12 Minuten.
Mhm.
Das ist immer sehr, also das ist, wenn die Dose einmal fertig ist, sehr zuverlässig.
Ja.
Wie lange das dauert, kann man ein bisschen steuern beim Bauen der Dose.
Ja.
Und zwar, wie groß macht man die Löcher unten im Boden?
Ah, okay.
Faustregel, je größer die Löcher, umso höher die Flamme und umso kürzer brennt's.
Ja.
Das heißt, wenn einem die Flamme zu klein ist, kann man unten noch an den Löchern vergrößern.
Aha. Hat das auch einen Einfluss auf die Ausbeute hinterher? Also bleibt weniger Holzkohle übrig, wenn die Löcher größer sind?
Nee, eigentlich nicht. Da ist das Entscheidende, wenn die Pyrolyse aufhört, das heißt, wenn die Glut unten angekommen ist, dann fängt von unten an, die Holzkohle zu verglimmen.
Genau.
Also zieht ja immer noch Luft.
Ja, ja, eben. Und wie verhinderst du das? Das könnte ja sonst irgendwann nur noch Asche haben. Mit einer Gießkanne.
Das heißt, in dem Moment, wo also man kriegt eine umso bessere Holzkohle, wenn man guckt, jetzt sind die 12 Minuten um, die Pyrolyse hört auf.
Ja.
Und dann mit einer Gießkanne ablöschen.
Sieht man, dass dann da oben die Flammen ausgehen oder sich weil dann sind ja die Kokereigase weg, da diese Schwelgase, ne? Und genau.
Ja. Man sieht an diesen innen an den Löchern, sieht man richtig diesen Luftstrom, der sich mit Flammen da entzündet. Und wenn der überall aus ist, dann
war es
nicht mehr warten, sondern
dann sofort
Wasser drauf.
Aha.
Und dann hat man Holzkohle. Wenn man dann nichts macht und wartet, hat man auch, sagen wir, noch 10 Minuten später ist das alles nur noch Asche.
Ja. Wenn das jetzt einer nachbauen will, kannst du noch mal einen Tipp geben, wie man an diese riesigen Konservendosen gibt, weil die hat man normalerweise nicht im Haushalt.
Ja, also diese 1550er, die kriegt man noch so im Supermarkt.
Mhm.
Ist immer so Stichwort, ne? Ist das jetzt Schleichwerbung, weiß ich nicht, Erasco.
Aha.
Erasco XXL stand da drauf.
Okay.
Und also die Dinger sind schön länglich, die passen wunderbar um die 850 Milliliter Dosen, da sind so schöne Außendosen. Ich habe die auch für einen etwas größeren Kocher. Wenn man jetzt nicht nur Wasser kochen will, sondern auch was mal länger kochen will, dann kann ich diese Dose als Innendose nehmen. Nach selbe Bauprinzip. Und die baue ich dann in eine große Dose von 4250 Milliliter.
Wo hast du die her?
Die habe ich aus der Pizzeria.
Ah.
Also wenn die unsere Pizzen mit Paprika und Tomaten und so belegen, dann haben die häufig solche Dosen. Also einfach mal bei seinem Leib- und Magen-Italiener nachfragen, ob er ein paar Dosen über hat.
Ja.
Oder die das nächste Mal nicht wegwirft, sondern
sammelt.
Sammelt und dann kommt man an die Dosen.
Perfekt.
Ja.
Gut, dann ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Okay.